Herzlich willkommen zu Radio Villach. Auch unsere Freunde in Afrika sind willkommen zu unserem heutigen Vortrag. Wir werden uns heute folgenden Text anschauen. Der deutsche Titel heißt Vom goldenen Löwen von Fazang. Den Text findet ihr im blauen Buch ab Seite 146. Solche Texte kann man sich unter unterschiedlichen Aspekten anschauen. Was wir hier hauptsächlich gemacht haben bisher, ist so ein bisschen die Texte an sich, vollkommen unabhängig von ihrem Entstehen, ihrer Umgebung, in der sie entstanden sind, der Zeit, in der sie entstanden sind, wer den Text eigentlich geschrieben hat, das heißt, welche soziale Stellung die Person hatte. Das hat uns alles eigentlich überhaupt nicht interessiert, sondern wir haben uns einfach die Texte angeschaut und frei dazu assoziiert, was sagen sie uns heute? Welche Relevanz haben die Texte für uns in unserer heutigen Welt hier im 21. Jahrhundert und was können wir daraus mitnehmen für unsere Alltagspraxis der Achtsamkeit? Das ist, finde ich, durchaus legitimer Zugang. Eine andere Ebene des Zugangs ist natürlich auch, sich so ein bisschen das Umfeld anzuschauen und versuchen, die Texte aus ihrer Entstehungsgeschichte irgendwie zu verstehen. Aber da sind wir bei diesen buddhistischen Texten relativ schnell am Ende, weil es offensichtlich da nicht so viel geschichtliche Hintergrundinformationen oft gibt. Das heißt, oft weiß man wenig über diese Personen. Von unserem heutigen Text weiß man ein bisschen etwas von dem Verfasser. Also wie ich schon gesagt habe, Fazang heißt er. Der hat im 7. Jahrhundert gelebt, also 643 bis 712. Ich habe mir jetzt hier nicht aufgeschrieben, wo, aber irgendwo in China halt. Und das Interessante ist, und das finden wir bei einigen dieser Texte, das ist eigentlich ein Text, den er für die chinesische Kaiserin Wu Zhao, also die hat von 625 bis 705 gelebt, und ihr hat er diesen Text, ich weiß es nicht, gewidmet oder erzählt oder vorgelegt oder vorgetragen, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es da irgend so eine Connection. Also ich habe hier geschrieben, es war ursprünglich eine Belehrung für die chinesische Kaiserin Wu Zhao, wo er sein Lehrverständnis der buddhistischen Lehre ihr dargelegt hat. Und das sagt so ein bisschen was über den sozioökonomischen Hintergrund vielleicht aus, weil ich gehe mal davon aus, so in diesem in China des 7. Jahrhunderts hat nicht jeder so Zugang zur Kaiserin gehabt. Wobei mir nicht, müsste ich nochmal nachschauen, aber habe ich jetzt nicht wirklich im Kopf, ob das eine regierende Kaiserin war oder ob das sozusagen die Frau des Kaisers war. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall hat sie einen kaiserlichen Hof gehabt und dieser Fazang hatte offensichtlich Zugang dazu. Das ist so ein bisschen alles, was ich ja im Moment zu sagen kann, aber das ist offensichtlich nicht irgendein No-Name-Mönch in irgendeiner Höhle im irgendwo, sondern ja. Das ist so das Drumherum um diesen Text. Aber man muss sozusagen in Klammern setzen, man weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Weil in diesen ganzen historischen Dingen, also auch im Buddhismus, ist so viel gefälscht worden und fantasiert worden, nur um bestimmte Texte eine bestimmte Würde zu geben, eine bestimmte Autorität. Und dann hat man halt gesagt, ja, das war eine Belehrung für die und die Kaiserin oder das hat der und der gesagt oder so. Also insofern sind diese ganzen historischen Daten sehr mit Vorsicht zu genießen und ja. So viel zu dem, was ich sozusagen von der Umgebung des Textes weiß. Und dieser Text hat an sich zwei Aspekte eigentlich oder zwei Teile. Also die ersten Kapitel oder Abschnitte 1 bis 6, würde ich sagen, ist so eine grob Einführung in die Thematik. Und dann gibt es den zweiten Teil und der nennt sich, das ist der siebte Teil und der nennt sich die Meisterung der 10 Mysterien. Ich denke, wir werden das so aufteilen, dass wir heute den ersten Teil uns anschauen und das nächste Mal den zweiten Teil. Das ist zumindest die Idee. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Also der erste Absatz hat die Überschrift das Verstehen des Prinzips des abhängigen Entstehens. Und das ist ja so eine Grundidee innerhalb des Buddhismus, dass jedes Phänomen auf Basis einer Ursache entstanden ist und wieder selbst eine Ursache für das nächste Phänomen ist. Und dass das so eine unendliche Kette ist von Ursache und Wirkung, Ursache und Wirkung. Und so kann man Alltag versuchen zu strukturieren, aber auch unser eigenes Erleben strukturieren. So, und er beginnt mit dem Satz, Gold hat keinen ihm eigenständigen Wesenskern. So, also das heißt, der ganze Text dreht sich eigentlich um Gold. Oder das ist so seine Metapher. Und so wie, also man muss sich das sozusagen wie so ein Goldklumpen vorstellen. Und dieser Goldklumpen hat eigentlich, ist halt irgendein Goldklumpen. Also nichts Besonderes, sondern einfach ein Stück Stein oder Metall oder wie auch immer. So meint er das, also hat keinen eigenständigen Wesenskern. Dank der Kunstfertigkeit eines tüchtigen Künstlers nimmt es die Form eines Löwen an. Das heißt, der macht aus diesem Stück Metall eine schöne Plastik in Form eines Löwen. So, soweit, so simpel. Dieses Entstehen ist einzig und allein das Ergebnis der Bedingungen und Umstände. Daher wird es bedingtes Entstehen genannt. Also, ohne den Künstler gäbe es keinen Löwen. Das heißt, der Künstler und seine Fertigkeiten sind die Bedingungen, damit es aus diesem Klumpen Gold ein Löwen gibt. So, das ist so eine ganz einfache Ursache-Wirkung-Verknüpfung. Und so beginnt er mit seinem Text. Ich glaube, das ist noch relativ einfach, oder? Ist ja für eine Kaiserin gemacht, ja. Also, das sind ja eher so einfach strukturierte Leute, wie wir ja wissen. Genau, deswegen auch Gold, damit es sozusagen das Richtige, ja. Also, der zweite Abschnitt hat die Überschrift, die Unterscheidung von Form und Shunyata. Und Shunyata ist ja der Sanskrit-Begriff für Leerheit, also ist eigentlich sozusagen meint es leer von eigenständigem Sein. So, das ist dieser. Und um diesen Begriff dreht sich sozusagen ein Großteil des Textes. Die Form des Löwen ist unwirklich. Das Wirkliche ist das Gold. Und das ist jetzt interessant. Also er beginnt jetzt zu sagen, die Form des Löwen ist unwirklich in dem Sinne, man könnte ja auch einen Tiger draus machen oder man könnte ein Pferd draus machen. Das heißt, es ist eigentlich relativ. Aber was bleibt bei jedem dieser Gegenstände ist das Gold. Das ist sozusagen die Essenz oder das ist der bleibende Aspekt. Egal in welcher Form, in welche Form ich es gieße oder produziere. Weil der Löwe nicht existiert und die Goldmasse nicht existiert, also existiert müsste eigentlich stehen, werden sie Form Shunyata genannt. Das heißt, das Gold und die Form, die daraus geschaffen wurde, der Löwe, sind eins. Also gehören zusammen sozusagen. Ja, sind nicht trennbar voneinander, weil ohne Gold kein Löwe. So. Also das ist die gleiche Idee wie beim Herzsutra, wenn ihr euch erinnert. Form ist Leere, Leere ist Form. Das ist nicht unterscheidbar. Oder mein Bild mit zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, Es gibt diese absolute Sichtweise auf die Dinge, das heißt, alles ist miteinander verbunden. Und dann gibt es die relative Sichtweise, so wie wir Alltag normalerweise wahrnehmen, das heißt in getrennte Einheiten. Aber beides gehört zusammen. Das ist das Bild. Ja, und er macht es sozusagen für die für die Kaiserin, macht er das sozusagen ein bisschen einfach. Also Shunyata hat kein eigenes Kennzeichen, es wird durch Formen offenbar. Das heißt, die Leerheit oder dieser Begriff der Leerheit ist auch hier wieder relativ. Der existiert sozusagen nicht aus sich heraus, also ist auch nur ein Konzept, was sich in Phänomenen manifestiert. Das ist die Idee. Ja, also man darf auch hier nicht an irgendeinem philosophischen Konzept festhalten und sagen, das gibt's aber oder die Dinge sind so und so. Nein, es ist nur ein Konzept, mit dem ich arbeite. Und ja, die Tatsache, dass Shunyata die trügerischen Formen nicht behindert, wird Form Shunyata genannt. Das heißt, in jedem Phänomen, in jedem Gegenstand manifestiert sich sozusagen diese Leerheit, also oder die Verbundenheit der Dinge miteinander. Ist das noch?
Das wird schon
heiß. Wird schon ein bisschen komplizierter, gell? Aber es geht eigentlich immer nur um die Beziehung zwischen den getrennten, also den relativen Dingen und der Verbundenheit, dass sie eigentlich miteinander verbunden sind. So, und er dreht das sozusagen immer wieder und schaut es sich aus verschiedenen Perspektiven an, mit seinem Bild Gold und Löwe. Es klingt nur schwierig, ist aber überhaupt nicht schwierig. Aufgrund der trügerischen Wahrnehmungen der Menschen scheint der Löwe in konkreter Weise zu existieren. Das ist das Kennzeichen der universellen Einbildungskraft. Also, wenn man sozusagen nichts mit Buddhismus am Hut hat, also das noch nie davon gehört hat, dann lebt man eigentlich in dieser Welt der Gegenstände und glaubt, diese Gegenstände existieren wirklich. Aus sich heraus sind eigenständige, aus sich heraus existierende Gegenstände. Und wir sehen nicht den Aspekt der Verbundenheit. Also die zwei Aspekte des Gegenstandes eigentlich. Einmal seine Getrenntheit und einmal seine Verbundenheit. Und das nennt er dann universelle Einbildungskraft oder im Pali-Buddhismus ist es dann die Verblendung. Geht noch? Die Manifestation des Löwen scheint zu existieren. Also die Gegenstände scheinen zu existieren. Das ist die Eigenschaft der Abhängigkeit von anderen. Also wenn ich mir die Gegenstände anschaue, sehe ich dieses Gesetz von Ursache und Wirkung. Ja, ein Gegenstand bedingt den anderen und bedingt wieder den anderen. Also der Kofferraum vom Auto hat ein Schloss und wenn ich da dran drehe, dann geht er auf. So, das ist bedingte Entstehung sozusagen. Einfach. Die Natur des Goldes, also wir beziehen uns wieder auf den Löwen, ändert sich niemals. Das ist die Eigenschaft der höchsten Wirklichkeit. Das heißt, der Aspekt der Verbundenheit ist immer da, egal welchen Gegenstand ich anschaue. Weil alle Dinge miteinander verbunden sind. Nona. Oder? So, jetzt kommt vielleicht ein bisschen herausfordernder Satz, aber da das ja extra für eine Kaiserin gemacht wurde, ja, also glaube ich, werdet ihr das auch verstehen. Wenn das Gold des Löwen völlig verschluckt, oder verschluckt, witzige Übersetzung, ist keine Form eines Löwens zu finden. Also ich würde sagen, wenn man den Löwen schmilzt oder das Gold schmilzt, dann verschwindet die Form des Löwen, aber das Gold ist noch da. Ja? Das heißt, die Nicht-Existenz der Formen. Im Theravada, also in den ältesten Textschichten, sage ich jetzt mal, des Pali-Kanons, ist das der Aspekt, also haben wir hier zwei Aspekte, die eigentlich beschrieben werden. Ja? Der eine Aspekt ist der, dass alles miteinander verbunden ist. Das ist Anatta, also nicht ich. So, das kennen wir ja schon. Und der zweite Aspekt ist, und das kommt jetzt hier drin vor, ist die Veränderung. Das heißt, alles verändert sich permanent. Aber nach einer Gesetzmäßigkeit, so sagen Sie, und zwar nach dem Gesetz der Ursache-Wirkung. Also ich drehe am Schloss und der Kofferraum geht auf. Oder auch nicht. Ich drehe andersrum, drücke auf meinen Knopf, der Kofferraum ist zu und 20 Sekunden später ist er auf. Niemand weiß, wie es geht, aber trotzdem gibt es irgendeine Ursache-Wirkung-Verbindung, weil sonst könnte es nicht funktionieren. Es ist kein Zufall, sondern es gibt dann eine. Ja, und das sind diese zwei Kardinaleigenschaften, so wie wir die Welt eigentlich wahrnehmen. Das eine ist, dass sich alles verändert und daraus wird abgeleitet, wenn wir dieser Grundstruktur des Seins sozusagen oder der Phänomene, wenn wir das nicht wahrhaben wollen und versuchen, Dinge festzuhalten, die sich verändern, dann entsteht Leid. Ja, das ist so dieser. Und darauf bezieht er sich so ein bisschen. Ja, aber er verbindet das auf der einen Seite die Phänomene, die sich alle ändern, und auf der anderen Seite, dass alles miteinander verbunden ist. Und das ist dieser Aspekt von Anatta, was dann im Mahayana-Buddhismus als Shunyata wieder auftaucht, als Begriff der Shunyata. Ja? Und jetzt kommt das Schönste an dem Text, finde ich. Er hat ja auch so einen Höhepunkt, offensichtlich. Also, in dem Augenblick, in dem wir den Löwen in Erscheinung treten sehen, ist in Wirklichkeit das Gold in Erscheinung getreten. Also es ist eine Frage, worauf schauen wir, wenn wir die Phänomene sehen? Schauen wir auf die Form des Löwens? Oder schauen wir auf das Gold? Und das ist der entscheidende Unterschied. Also wenn man noch nie was vom Buddhismus gehört hat, schaut man auf die Form des Löwen. Wie?
Oberfläche.
Oberfläche. Ja, also auf das Phänomen sozusagen. Wenn man was vom Buddhismus gehört hat, dann sieht man beide Aspekte. Dann sieht man den Aspekt der Form, also des Löwen, als auch den Aspekt des Goldes. Das ist alles miteinander verbunden. Und dann geht es weiter im Text. Es gibt nichts außer dem Gold. Auch wenn der Löwe erscheinen und verschwinden kann, nimmt die Substanz Gold weder zu noch ab. Das heißt die Wahrheit des Nichtgeborenen. So, jetzt haben wir da mehrere Punkte. Also die Essenz des Löwen ist das Gold. Ja? Deswegen kann man sagen, es gibt eigentlich nichts anderes als Gold. Und wenn ich mir überlege, dass ich sämtliche andere Gegenstände auch aus Gold machen würde, dann ist trotzdem in jedem dieser Gegenstände immer noch das Gold da. Und dann kann ich das wieder einschmelzen in eine neue Form und trotzdem ist das Gold da. Aber die Form verschwindet. Das heißt, was sich verändert, ist die Form, aber nicht das Gold. Und deswegen kann man sagen, dass das Gold eigentlich nicht geboren wird und auch nicht verschwindet, weil es ja die ganze Zeit da ist. Das ist die Idee. Ja, also auch wenn der Löwe erscheinen und verschwinden kann, nimmt die Substanz Gold weder zu noch ab. Also es wird nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht bleiben wir hier stehen, weil es gibt sozusagen, also jetzt der Konnex zur Meditationspraxis. Das heißt, wenn ich mir bewusst bin, dass sich alle Phänomene, so wie ich die Welt wahrnehme, dass sie sich verändern, dann kann ich sozusagen in mir ruhen und einfach in meinem Schwerpunkt bleiben und schauen, wie sich die Dinge verändern. Und das Bild dafür, oder also da gibt es mehrere Bilder, eines ist, die Phänomene sind wie Träume. Das heißt, die Phänomene, also so flüchtig wie Träume. Ja, man träumt und man wacht auf und schon kann man sich nicht mehr daran erinnern. Das ist ein Bild für das Bild der Phänomene. Oder die Träume sind wie eine Illusion, also eine Fata Morgana zum Beispiel. Ja, also so eine Luftspiegelung in der Wüste. Man glaubt, man sieht was, aber eigentlich, wenn man genauer hinschaut oder näher kommt, löst sich es wieder auf. Also so gibt es, oder ein Bild ist, die Phänomene sind wie die Show eines Magiers. Also irgendein Zaubertrick und man glaubt, der macht irgendwas, aber in Wirklichkeit ist es nur ein Trick. Und mit dieser, also mit dieser Sichtweise sozusagen einfach präsent da zu sein und die Dinge in ihrem Entstehen und Vergehen zu sehen, ohne sich davon wegreißen zu lassen, das meint Gelassenheit. Das ist diese Qualität, wenn man sozusagen irgendwie auf der Mittagskugel 8 Stunden geharrt ist und man ist endlich oben, ja, und alles tut einem weh und man setzt sich auf den Gipfel und schaut einfach in den Himmel raus und in dem Moment ist nichts, also ist der Geist einfach weit und offen und frei und ein paar Augenblicke später fängt er dann wieder an, irgendwelche Ideen zu produzieren. Aber der Moment davor ist diese Präsenz, einfach diese Wachheit und einfach das Schauen, wie sich die Dinge verändern, bewegen, auflösen, vergehen, entstehen, wie auch immer. Das ist typisches Theravada, würde man sagen. Ja, es gibt einen Begriff innerhalb des Theravada, der leitet sich aus der Meditationspraxis ab. Das ist die Dhamma-Theorie. Und Dhammas sind, also das ist ein Begriff, der hat viele verschiedene Bedeutungen, aber eine Bedeutung ist, das sind die kleinsten Phänomene, sozusagen so wie Quarks oder also noch kleiner als Atome, die sich permanent entstehen und vergehen. Ja? Und in den Meditationshandbüchern wird erzählt, dass wenn man viel meditiert, dann kann man sozusagen auf so eine Bewusstseinsebene kommen, wo man sozusagen, wo sich sämtliche Phänomene in diese kleine Quarkse auflöst, wo man das sieht, wie alles entsteht und wieder vergeht, entsteht und wieder vergeht. So, irgend sowas. Das ist jetzt nicht unbedingt unsere Praxis, aber das ist eigentlich die Theorie, nichts anderes, dass jedes Phänomen, sobald ich es wahrnehme, schon wieder sich verändert hat. Und zwar bis auf die tiefste Ebene. Und das ist ja das, was sozusagen die, weiß ich nicht, irgendwelche Physiker auch sagen, dass sich sozusagen diese Teile von Atomen, Quarks und wie sie alle heißen, Protonen und so, dass sie sich auch permanent verändern. Ja, das ist interessant, dass das im Buddhismus auch vorkommt. Der einzige Unterschied besteht darin, dass im Buddhismus keine Atomkraftwerke gebaut wurden. Also insofern ist das sehr wohl ein Unterschied. Aber der Aspekt, der sozusagen jetzt neu dazu kommt, und das ist dieser Aspekt des Goldes, ist, dass ich diese Veränderung sehen kann und im gleichen Moment mir bewusst bin, dass das so eine Art kosmischer Tanz ist, Cosmic Dance. Das heißt, die Phänomene tauchen auf und verschwinden wieder und tauchen auf und verschwinden wieder und das hat so was Ästhetisches. Und das ist sozusagen ein weiterer Aspekt von in sich ruhen. Also nicht nur die Vergänglichkeit sehen, der Dinge, ja, was so ein bisschen so einen morbiden Touch hat, Deswegen finde ich den Aspekt der Veränderung besser, also als deutsche Übersetzung von Nietzsche. Sondern auch diesen Aspekt der Illusion zu sehen und sich an der Illusion zu erfreuen. Das heißt, alles, was in unserem Blick auftaucht, ist Teil dieses kosmischen Tanzes. Und in diesem Schwerpunkt zu bleiben, das heißt, in dieser Freundlichkeit den Phänomenen gegenüber, das ist in meinem Verständnis Mudita. Also nicht nur die Jnana-Tiloka-Übersetzung mit Freude, sondern eigentlich innere Freude, heitere Gelassenheit. Das ist die Qualität, wie ich sozusagen des, jetzt hätte ich was gesagt, kosmischen Annehmens, das ist ein bisschen überhöht, ja, aber die Qualität, positiv mit den Dingen umzugehen, mit allem, was auftaucht. Und selbst mit schrägen Leuten, ja, die es ja auch auf der Welt gibt, also schwierige, wenn wir in unserer Gelassenheit ruhen, dann können wir selbst mit schwierigen Leuten locker umgehen. Weil es ist Veränderung, nichts anderes, ja. Und außerdem muss der viel länger mit sich selbst leben, als was ich mit dem Kontakt habe. Ja? Ich meine, der hat 24 Stunden sein Problem. Ich habe ihn nur vielleicht ein paar Minuten. Also, ja. Hallo? Ja, ich meine, bei mir ist die Veränderung viel schneller. Ja, also auch negative Sachen verändern sich ja. Aber der Punkt ist, also diese, ich sag mal, heitere Gelassenheit, ja, das ist ein Begriff von der Ursula Leyen und den finde ich sehr schön, weil der so diese Qualität des Positiven mitträgt. Ja, also nicht nur dieses, also dieses kognitive Element, alles verändert sich und ja, ich weiß schon und so, ne? Sondern dieses freundliche Element. Und das ist so unsere Aufgabe, das im Alltag zu halten. Ja, und da gibt es ja viele Herausforderungen, die uns dann immer wieder rausbringen. Und im Nachhinein können wir uns überlegen, ah, das wäre eine gute Gelegenheit sozusagen, was ist da eigentlich passiert. Und deswegen ist die regelmäßige Praxis wichtig, um sich immer wieder sozusagen zurückerinnern an diesen Zustand oder in diesen Zustand hineinzugehen und versuchen, den Alltag aus dieser freundlichen Gelassenheit heraus zu managen. Und das bedeutet, die Dinge in ihrer Veränderung sehen, die Dinge als Traum oder Illusion sehen, als kosmischen Tanz, wie auch immer, was für einen sozusagen, welcher Begriff stimmt, und sich nicht zu sehr von diesen Dingen einfangen zu lassen, sondern diesen lockeren Umgang mit uns selbst und mit der äußeren Umwelt zu pflegen. Danke.